Ja, herzlich willkommen von mir zum ersten Teil unserer neuen Predigtserie Mutig Glauben, zum ersten Petrusbrief Leben in einer nachchristlichen Zeit. Ich habe es gerade schon ein bisschen erklärt. Petrus schreibt diesen Brief an Leute, die in ihrer Kultur als Christen andersartig gelebt haben, was anderes geglaubt haben als die griechischen und römisch geprägten Leute, die an ihre Götter geglaubt haben und die deswegen Repressalien erlebt haben, Verfolgung erlebt haben. Vielleicht sogar Unterdrückung und auf jeden Fall Benachteiligung erlebt haben. Und dieser Brief soll uns motivieren, mutig zu glauben, mutig zu vertrauen, mutig nach den Prinzipien Gottes zu leben. Und deswegen freue ich mich sehr auf die nächsten Wochen mit euch. Und heute geht es um ein herausforderndes Thema, nämlich um Glaubensprüfungen. Und ich muss euch erzählen von letzter Woche, ich war letzte Woche auf einer Freizeit, die habe ich neu mitgegründet. Das war so eine Freizeit für Jugendliche und für uns ist das immer so eine herausfordernde Zeit. Ich bin eine Woche weg und Nessie ist mit den Kids allein und wir haben das Gott irgendwie anbefohlen, diese Zeit. Und ich war da Leiter, hatte 3 Bibelarbeiten zu halten und ich wurde potzblitz in der Mitte der Freizeit total krank. Mit Fieber, allem drum und dran. Und nicht, dass das noch genug gewesen wäre, zu Hause wurden dann 3 von 4 Kindern krank. Matthäa hat es wieder richtig doll erwischt, so mit Bronchitis und so weiter. Und man fragt sich manchmal, Gott, was soll das? Ich bin doch jetzt mit dir unterwegs, ich tue doch jetzt hier einen Dienst für dich und warum läuft es nicht so, wie es eigentlich laufen sollte? Ich könnte doch gesund sein, wir haben doch gebetet. Kennst du solche Fragen? Dass es im Leben manchmal nicht so läuft, wie du es vorstellst und sagst, Gott, warum? Ich habe doch gebetet. Wie kommt das jetzt? Bist du nicht allmächtig? Hättest du mein Gebet nicht erhören können? Hätte das nicht alles entspannter laufen können? Ich habe es mir doch so anders vorgestellt. Ich wollte doch gesund sein. Ich wollte doch eine schöne Ehe haben. Ich wollte doch diese Arbeitsstelle behalten. Ich habe mir den Chef doch nicht ausgesucht. Warum habe ich nicht einen anderen? Oder warum läuft es nicht immer so im Leben, wie wir uns das vorstellen? Kennst du das, dass das Leben dich enttäuscht und du dich fragst, warum? Vielleicht bist du jetzt auch hier und sagst, ja, und ich frage mich, wenn ich Christ wäre, oder werde, ist es denn alles besser? Und ich muss dir sagen, nee, wenn du Christ wirst, ist auch nicht so, dass das Leben jetzt immer perfekt laufen würde. Und du fragst dich dann vielleicht, ja, aber warum soll ich denn Christ werden? Was hat das zu tun mit diesen schwierigen Zeiten im Leben, mit diesen Herausforderungen, denen wir manchmal begegnen und gegenüberstehen? Und heute findet dieser Text eine der wichtigen Antworten auf diese Frage. Wie gehen wir mit solchen Enttäuschungen und schwierigen Zeiten in unserem Leben um und wie bekommen wir eine neue Perspektive? Und ich wünsche mir so sehr heute, das ist mein Traum für diese Predigt, dass du eine neue, mutige, hoffnungsvolle Perspektive bekommst, egal was im Leben noch auf dich zukommt. Ja, wir lesen in den ersten Versen Folgendes. Und zwar wird das heute eins unserer Hauptthemen sein, diese Anfechtungen oder Glaubensprüfungen, die wir manchmal erfahren. Und wir lesen in 1. Petrus 1, 6 bis 7, also heute ist der Textabschnitt ungefähr 3 bis 7. Mehr Verse werden wir uns heute nicht anschauen, die könnt ihr gerne mit aufschlagen, wenn ihr eine Bibel habt oder eine Bibel-App. 1. Petrus 1, 3 bis 7 sind heute so die Dinge, über die wir uns unterhalten werden. Und vor allem werde ich dieses Thema mit den Glaubensprüfungen rauspicken. Petrus schreibt, darüber freut ihr euch, obwohl ihr jetzt eine kurze Zeit ganz unterschiedlichen Prüfungen ausgesetzt seid und manche Schwere durchmacht. Doch dadurch soll sich euer Glaube bewähren und es wird sich zeigen, dass er wertvoller ist als das vergängliche Gold, das ja durch das Feuer geprüft wird. Was meint Petrus damit? Wieso musste Glauben geprüft werden? Was sollen überhaupt Glaubensprüfungen? Hast du dich das schon mal gefragt? Petrus benutzt hier ein Bild. Das ist das Bild des Läuterns. Vielleicht steht da in der älteren Übersetzung, wenn du die vor dir hast, steht dieses Läutern. Was bedeutet das? Läutern bedeutet, dass das Gold einem Verfahren zur Reinigung untersetzt wird. Also das ist ein Verfahren zur Reinigung von Edelmetallen, vor allem von Gold, durch das Verbrennen oder Ausschmelzen von unerwünschten Fremdstoffen. Also du kannst dir vorstellen, da wurde das Gold, das Edelmetall abgebaut, aber da waren noch viele Fremdstoffe dabei. Und so ist es auch bei unserem Glauben. Weißt du, viele Menschen bezeichnen sich als gläubig. Ja, ich glaube irgendwie, dass es da Gott gibt und ja, ja, ich habe das auch so gelernt und ja, ich glaube da schon irgendwie, dass es was gibt. Aber in den Prüfungen, in den harten Zeiten zeigt sich, was dein Glaube wirklich, wo, was bleibt übrig? Was ist da wirklich da? Dann fällt alles ab und du merkst so, wow, es kommt auf den Kern irgendwie, ja? Jetzt kommt so diese Frage, wo halte ich mich wirklich fest? Was bedeutet mein Glaube wirklich? Wie viel ist mein Glaube wirklich da? Wie viel ist er wert? Und Glaube bedeutet in der Bibel nicht, ich glaube, dass es morgen schön wird und das hoffentlich heute Abend nicht gewittert oder so, sondern Glaube bedeutet, ich habe eine Vertrauensbeziehung. Ich setze mein Vertrauen auf Gott und lebe aus diesem Vertrauen und erwarte, dass er mich führt und leitet und dass er alles im Griff hat. Und stell dir vor, unser Leben würde einfach easy, geradlinig verlaufen. Also du nimmst den, kriegst den Job, den du bekommst, du kriegst den Partner, den du willst. Alles, was du dir erträumst, passiert einfach so. Es läuft einfach easy. Jede Prüfung bestehst du, jede Klausur, alles läuft. Du bist immer gesund und am Ende schläfst du einfach ein und stirbst. Weißt du, was mit unserem Glauben dann, glaube ich, sein würde? Wir bräuchten ihn gar nicht so wirklich, weil es läuft ja alles. Wir haben alles unter Kontrolle, es läuft alles so, wie wir uns das vorstellen. Aber in Prüfungszeiten, in Anfechtung merken wir, Moment, ich habe nicht alles unter Kontrolle. Es läuft in diesem Leben einfach nicht alles so, wie ich mir das vorstelle. Und wir wissen das genau. Und dann wird die Glaubenstheorie auf einmal zur Praxis. Dann brauchen wir was, woran wir uns festhalten. Dann fallen wir zurück auf den Kern des Glaubens, merken, Gott, was ist hier los? Ich brauche dich. Du musst was tun, du musst eingreifen. Also in schwierigen Zeiten zeigt sich mein Glaube wirklich. Wem oder was vertraue ich wirklich? Und das sagt Petrus. Er sagt, guckt mal, schaut mal, nutzt das als eine Prüfung, als eine Läuterung, als eine, dass diese Nebensachen manchmal verschwinden und es wieder auf den Kern unseres Glaubens zurückkommt. Und dann wird euch auffallen, dass dieser Glaube mehr wert ist als geläutertes Gold. Er ist einfach so viel wert, weil er die Standfeste ist, weil er die Grundlage ist, weil er das ist, was wir brauchen. Und wir lesen in der Bibel auch immer wieder, dass der Glaube nicht nur geläutert wird, sondern dadurch auch gestärkt wird. Wir lesen in, warte mal, ich gucke mal, ob ich den Vers hier habe. Nee, habe ich nicht. Habe ich nicht mit drin, aber wir lesen einen Vers, das in Jakobus 1, Vers 2 bis 3, habe ich jetzt auf der Folie vergessen. Seht es als ganz besonderen Grund zur Freude an, meine Geschwister, wenn ihr Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst. Also genau das Gleiche. Jakobus schreibt auch, gleich im ersten Kapitel, die ersten Verse, genau das gleiche Thema wie Petrus. Er sagt, wenn euer Glaube geprüft oder erprobt wird, wird er sich bewähren und dann bringt er Standfestigkeit hervor. Er bringt Standfestigkeit hervor. Er wächst dadurch. Wir lernen uns auf unseren Glauben zu stützen. Und ich möchte gern jemanden aus unserer Gemeinde jetzt interviewen, der es auch immer wieder erlebt hat, dass sein Glaube ziemlich krass geprüft wird, der Verantwortung hat für eine Firma und der solche schweren Zeiten kennt und der uns jetzt mit hineinnehmen wird, was das mit seinem Glaube macht und wie sein Glaube dadurch wächst oder Standfeste in sein Leben bringt. Hans-Martin, einmal einen Applaus für dich. Danke, dass du dir Zeit nimmst und uns einmal mit hineinnimmst. Ich habe es gerade schon gesagt, schön, dass du da bist. Du trägst Verantwortung und du kennst solche Glaubensprüfungen, du kennst solche Krisen. Nimm uns mal hinein, wie das in deinem Leben so abläuft.
Ja, ich bin selbstständig und ja, letztendlich dadurch hängt ja die wirtschaftliche Existenz davon ab, von dem beruflichen ja, Wohl und Wehe. Ne? Und manchmal ist es mehr Wehe, vor allem auch in letzter Zeit. Und eigentlich durch all die Jahre habe ich das wirklich so erlebt, ne, dass ja, man angefochten wird, sagt, es ist wenig Arbeit da oder die Preise sind schlecht oder man hat mit Leuten zu tun, die einem ja, Böses wollen im Grunde genommen, sprich um das Geld zu bringen, was man eigentlich erbracht hat, um die Leistung zu bringen. Ne, das sind all die Dinge, mit denen man sich auseinandersetzen muss und ja, da fragt man sich wirklich oft, ne, warum läuft das so schwierig, ähnlich wie du das gesagt hast. So, ich bin Christ, ich habe ja, stell mich unter deinen Segen und dann habe ich zu kämpfen. Ne? Mhm. Und gerade, ja, die letzten Jahre waren sehr schwierig. Also die Corona-Zeit war schwierig, dann kam die Ukraine-Krise. Und ja, auch letztes Jahr war es so, dass also wir aus dem Jahr gegangen sind. Das Jahr ist eigentlich recht gut gelaufen. Wir hatten ordentlich Aufträge und dann brach das wirklich so ein, wie man es letztendlich auch in der Zeitung liest. Das ist ja eigentlich, ja, genau so ist es, ne? Also, oder wie es in den Nachrichten kommt. Ne? Es wird eigentlich deutlich weniger gebaut Und es sah so aus, dass ich bei einem Kunden, für den wir schon öfters gebaut hatten, eigentlich einen Auftrag kriegen sollte, der relativ groß war, praktisch nur ein Drittel des Jahresumsatzes. Und da habe ich mich gefreut, war dankbar, haben auch dafür auch gebetet über die ganze Angelegenheit und oft darüber auch gebetet, auch im Hauskreis, in dem Umfeld, und waren eigentlich dankbar. Und das hat sich dann letztendlich aus schnöden Gründen, sprich wegen dem Geld, zerschlagen, ne, weil ich einfach dann letztendlich zu teuer war. Ne. Und dann saß man da und hatte wirklich, das Jahr ging los und wir hatten also so gut wie gar keine Arbeit. Ne. Und keine Arbeit heißt kein Einkommen und die Löhne müssen weiter bezahlt werden. Also das ist immer, also da tut sich einfach dann so eine Schere auf, die schwierig ist. Ne. Und trotz alledem, jetzt schließt sich wieder der Bogen, ne, musste ich mich wirklich an die Jahre erinnern, die vorher waren, und letztendlich diese Hoffnung, die ich hatte, ne, und das Wissen, dass ich von Gott getragen bin, dass das wirklich einen tiefen Frieden mir gibt. Und vor allem das eine ist, das ist schön, wenn man irgendwie ein Haus hat, wenn man, sagen wir mal, die Dinge des täglichen Lebens sich leisten kann, aber dass das nicht alles ist, ne? Sondern dass ich wirklich Kind Gottes bin, von Gott geliebt und er mir das Beste nur will. Ne? Und das ist etwas, was mich wirklich, mir einen tiefen Frieden gegeben hat, und ich glaube, ohne das, glaube ich, wäre ich irgendwie reif für die, für die Klapse, oder würde das nicht so durchstehen, muss ich wirklich sagen, ne? weil das ist einfach. Und die Hoffnung der Herrlichkeit. Ne? Also das ist, wie gesagt, wir sind hier nur es ist eine kurze Zeit, aber das ist nicht das Maßgebende. Ne? Sondern wirklich, ich bin Kind Gottes, geliebt und freue mich auf die Herrlichkeit. Ne? Und sehr das cool. ist das, was mich durchträgen lässt. Und vielleicht nochmal dieses Jahr ist bisher sehr gut gelaufen. Wir haben einen viel größeren Auftrag bekommen. Ne? Also ohne dass das, sagen wir mal, das Wesentliche ist, aber trotzdem Grund zum Dankbarsein.
Ne? Sehr cool. Und zeigt sich das da auch nach so einer Prüfung, wenn du so eine Anfechtungszeit durch hast, was macht das mit deinem Glaube? Wie trägt dein Glaube und wie verändert er sich vielleicht auch?
Ja, also es ist eine Kontinuität und ein Wachstum, wie du das auch gesagt hast. Ne? Es ist wieder einfach nochmal ein Schritt dessen, dass man sagen kann, danke lieber Gott, ne? Danke, du trägst mich. Danke, ich bin in deiner Hand. Also unabhängig jetzt von diesen wirtschaftlichen Faktoren. Ne? Sondern einfach wissen, ich habe den Frieden Gottes, der Friede Gottes begleitet mich. Ne? Das ist eigentlich das, wo man wieder neu in den nächsten Tag starten kann. Frohen Mutes. Ne? Und,
sehr cool. Vielen Dank, Hans-Martin. Ein Applaus an dich. Okay. Hey, das ist so cool, diese Perspektive zu haben. Gott trägt mich, Gott geht in den nächsten Tag mit mir, sein Frieden ist da und dieser Glaube wird dadurch nur gestärkt, weil ich falle immer wieder zurück auf diesen Punkt, ich habe es nicht im Griff, ich habe es nicht in der Hand und wir sind von Gott einfach abhängig. Und umso abhängiger wir sind, desto mehr wächst, glaube ich, und wird auch unser Glaube ein Stück geläutert. Und vielleicht ist es bei dir auch gerade eine schwierige Zeit oder du kommst aus einer schwierigen Zeit und vielleicht spürst du nicht sofort, dass du denkst, ist mein Glaube jetzt wirklich gewachsen? Vielleicht hast du eher den Eindruck, es ist auch ein bisschen, es ist so ein bisschen Irritation, du musst vielleicht noch ein bisschen was verarbeiten, du fragst dich, warum ist es so gelaufen oder nicht alles ist immer ganz klar. Aber ich will dich so sehr motivieren, Gott möchte, dass dich auch ein Stück herausfordern, dass dein Glaube dich trägt und nicht deine eigene Kontrolle oder meine Kontrolle. Und wir sind da so schwierig drin, also wir haben da so Probleme mit, oder? In unserem 21. Jahrhundert haben wir eigentlich alles unter Kontrolle. Wir wollen alles alleine schaffen. Und es wollen auch unsere Eltern, dass wir alles alleine schaffen. Und dann kommt es im Leben anders und dann ist dieser Weg da und wir merken, Gott fordert uns heraus, stützt sich auf mich und nicht auf deine eigene Kraft. Und das Coole ist, Gott verspricht uns hier in 1. Petrus 1, Vers 5, das ist so ein kleiner Zwischensatz, sowieso, in diesen Versen steckt so viel drin, wir werden dann gar nicht alles betrachten können, aber hier steckt so ganz kurz drin, die ihr in der Kraft Gottes durch den Glauben bewahrt werdet. Das ist die Verheißung Gottes. Er wird dich durch seine Kraft bewahren. Und du brauchst nur Glauben. Aber seine Kraft ist die Entscheidung, die entscheidende Kraft dabei. Ich möchte diesen Teil zusammenfassen. Uns wird als Christen nicht alles erspart, aber wir werden in allem bewahrt. Und das ist das, was Petrus hier den Leuten mitgibt und sagt, hey, Gott hat versprochen, dich zu bewahren. Halt dich an ihm fest. Es ist nicht immer alles klar, warum etwas wie passiert. Und wir haben das in dieser letzten Woche erlebt. Wir haben erlebt und gesagt, Gott, was soll das? Und wir haben uns an ihm festgehalten und du fängst an zu beten, du fängst an zu ringen. Und wir haben erlebt, Gott trägt uns durch. Und wir haben wieder festgestellt, und das brauche ich auch immer wieder, ich kann es nicht alles alleine. Ich plane gerne, ich bereite alles perfekt vor, aber das ist nicht alles. Das reicht einfach nicht, sondern ich brauche Gott. Das heißt, immer dann, wenn es nicht so läuft, vielleicht auch, es fehlen Mitarbeiter, es fehlt irgendwie der nächste Schritt in deinem Leben oder was auch immer, es fehlt dir irgendwas. Immer dann, wenn es nicht so läuft, dann merken wir, wir brauchen jemanden, auf den wir uns werfen, an dem wir uns festhalten. Und das ist der Gedanke, den Petrus hier reinbringt und sagt, dadurch wird euer Glaube geläutert. Er wird immer stärker, er wird immer klarer, er wird authentischer, er wird reiner. Er strahlt hervor, er kommt irgendwie hoch. Und das ist das eins dieser Erklärungen für Herausforderungen in unserem Leben. Und Hans-Martin hat jetzt noch was Cooles anderes erwähnt, was auch sich sehr stark durch das erste Kapitel hier vom ersten Petrusbrief durchzieht, aber eigentlich auch durch den ganzen Brief. Und zwar eine neue Perspektive. Wir brauchen in unserem Leben immer wieder eine Perspektive der Hoffnung. Weil wir eben in einer kaputten Welt leben, brauchen wir eine Hoffnung auf eine neue Welt. Und ich weiß nicht, wie es dir mit diesem Thema Hoffnung geht. Hoffnung auf die Herrlichkeit, Hoffnung auf eine Welt, die man nicht sieht. Ist das nicht so ein bisschen, weiß ich nicht, Mittelalter-Ding oder so? Ja, heute kann man damit ja nicht mehr so viel anfangen. Wir leben sehr stark diesseits orientiert. Wir sind konzentriert auf diese Welt und alles andere wirkt uns auch ein bisschen zu abgespaced, oder? Ich weiß, ich sag's ganz ehrlich, ich habe nicht so den einfachen Bezug zu diesem Thema. Und ich habe ihn in dieser Predigt wieder neu entdeckt. Wisst ihr, ich glaube, dass das wirklich ein Problem ist, dass wir eine starke Diesseitsorientierung haben. Wir Menschen sind sehr darauf fokussiert, alle unsere Sehnsüchte hier zu erfüllen. Und wir streben dann nach dem perfekten Leben eigentlich hier. Wenn wir mal ehrlich sind, wollen wir das Paradies hier auf Erden. Wir wollen, dass es alles perfekt läuft. Wir wollen das, was Gott als Sehnsucht in unser Herz gelegt hat. Wir sind nicht nur Menschen, die funktionieren, die vor sich her vegetieren, leben und irgendwann sterben. Wir sind Menschen, die wollen mehr vom Leben. Wir sind so gemacht von Gott, wir sind Geschöpfe, die wollen das Leben nicht nur irgendwie überleben, wir wollen es leben. Und das ist auch völlig normal. Nur das Ding ist, wir konzentrieren uns auf das Komplette hier und jetzt. Wir wollen alles hier reinpacken. Wir wollen uns mit allem hier erfüllen. Alles muss perfekt laufen. Wir wollen den tollen Job. Wir wollen genau den richtigen Ort. Wir wollen das perfekte Haus. Wir wollen die tollen Urlaube. Wir wollen die Karriere. Wir wollen immer den nächsten Schritt. Wir wollen das nächste Erlebnis. Wir wollen alles gesehen haben auf dieser Welt. Und wir sind komplett diesseits orientiert. Und worauf ist unsere Hoffnung dann gerichtet? Auf ein perfektes Leben hier. Ist einfach so. Ja? Und dann ist das Problem aber an dieser Welt, an diesem Leben, es enttäuscht uns. Wir erwarten von dieser Welt, was die Welt nicht leisten kann. Denn die Welt ist kaputt, sie ist gefallen, sie ist nicht mehr das Paradies. Sie ist herausgefallen. Und ob wir es versuchen oder nicht, wir werden oder haben alle das schon im Leben erlebt, dass es nicht immer schön ist, dass es nicht immer perfekt ist, dass es nicht immer aufregend ist, dass es nicht immer so ist, wie ich es mir vorstelle. Und dieses Streben nach Perfektion und Optimierung des eigenen Lebens hier im Leben führt tatsächlich auch zum Burnout. Also ich habe eine wirklich interessante Studie gelesen oder einen Artikel von einem Professor, der hat nichts mit Glauben am Hut, ist in der Geo erschienen und er erklärt, dass Burnout nicht so viel mit der vielen Arbeit zu tun hat, wie alle immer denken. Viel Arbeit gab es früher auch schon, sondern er sagt, es hat mit diesem Streben zu tun, immer mehr in das eigene Leben packen zu wollen. Das Leben immer mehr erreichen zu wollen, immer mehr hinterherzulaufen, hinter dem Glück quasi, hinter der nächsten Sache, die wir erleben wollen, hinter der Perfektion. Und das ist super spannend, plötzlich in diesem wissenschaftlichen Artikel, der nichts in der Glaubenszeitschrift erschienen ist oder so, kommt plötzlich so ein Wink auf Gott und ich war total gespannt darüber und er sagt auf einmal in diesem in diesem Artikel, der Dr. Hartmut Rosa sagt, in dieser Beschleunigungslogik, also wir wollen immer mehr in das Leben reinpacken, immer mehr erleben, spiegelt sich auch die Angst vor dem Tod. Jeder weiß, dass er irgendwann sterben muss, dass seine Zeit begrenzt ist. Ohne Gott und Glauben bezieht sich all unser Handeln und Sein einzig auf das Diesseits. Krass, hat er recht, ne? Wenn es uns nun gelänge, immer schneller zu werden, immer mehr in kürzerer Zeit zu erleben, zu reisen, zu konsumieren, zu produzieren, dann könnten wir das Leben dehnen, also ausdehnen, dem Tod förmlich entrinnen. Dann können wir die ganze Welt vor dem Tod ausschöpfen, gleichsam ein ewiges Leben vor dem Tod haben. Wir alle sagen doch, klar muss ich irgendwann sterben, aber bevor es soweit ist, will ich noch ganz viele Dinge tun. Das Problem ist also, wenn wir keine Perspektive mehr auf Ewigkeit haben, konzentriert sich alles aufs Diesseits. Wir laufen in so einem Wettlauf nach dem perfekten Leben, nach dem gesunden, optimierten, das uns nicht stresst, und eigentlich sind wir dadurch total gestresst, weil wir erreichen nie das, was wir eigentlich suchen. Wir Menschen sind auf eine Ewigkeit hin ausgelegt. Und deswegen kommen in diesem Brief immer wieder diese drei Perspektiven vor. Also ganz am Anfang wird das Volk, schreibt Petrus, ihr seid erwählt, ihr seid wiedergeboren, ihr seid Gottes Volk, ihr seid da nicht falsch, wo ihr seid. Das wird immer wieder im Brief vorkommen. Ihr seid geliebte Kinder Gottes, ihr seid das auserwählte Priestertum. All das wird sich immer wiederholen im ganzen Brief. Und deswegen schatte ich schon mal voraus, habe ich eben gerade vergessen. Das ist immer wieder wichtig, dass wir uns bewusst werden, auch wenn sich unsere Kultur um uns herum immer anders weiterentwickelt. Du bist Gottes Kind. Du hast eine andere Identität. Du gehörst zu einer neuen Familie, wenn du zu Gott gehörst. Und dieser Identität musst du dir bewusst sein. Gott sieht uns, da wo wir sind. Wir gehören zu ihm. Und das schreibt Petrus mit so starken Bildern im ganzen Brief, die eigentlich immer dem Volk Israel gehörten, diese Bilder. Und er sagt, ihr gehört jetzt zu dieser Familie, zu diesem auserwählten Priestertum, zu diesem Volk Gottes. Und dann dieser Glaube, über den wir gerade gesprochen haben. Und als drittes, was auch immer wieder im Brief vorkommt, gerade im ersten Kapitel, ist es diese Hoffnung. Wir sind wiedergeboren, sagt Petrus, also neugeboren. Wir haben ein neues Leben, eine neue Identität, wenn wir Christen sind. Aber nicht einfach nur so, sondern wir haben eine Identität zu etwas, zu einer lebendigen Hoffnung. Das ist das, was uns stark machen soll. Und ich habe schon gesagt, das ist jetzt das, womit wir uns ein bisschen mehr beschäftigen wollen. Und das ist hier diese lebendige Hoffnung, von der Petrus schreibt. Er sagt, uns ist durch die Auferstehung von Jesus Christus aus den Toten eine lebendige Hoffnung geschenkt. Es ist also nicht eine Hoffnung auf, ja, ich hoffe auch, dass es irgendwie weitergeht, da nach dem Leben oder sowas. Ne? Ich weiß es aber nicht so genau. Oder dass morgen schönes Wetter wird, dass das Wetter mal hält. Sondern es ist eine lebendige Hoffnung. Jesus ist auferstanden, das ist ziemlich gut bezeugt. Das ist kein Märchen. Das ist ziemlich sicher, dass es sehr, sehr sinnvoll ist, dass Jesus auferstanden ist. Und das bedeutet, er ist uns vorausgegangen, dieses ewige Leben. Er hat den Tod besiegt und er lebt. Das ist die lebendige Hoffnung. Und dann ist er uns vorausgegangen und er hält ein makelloses Erbe für uns im Himmel bereit, das nie vergehen wird, wie diese Welt, und das nie seinen Wert verliert, wie alles auf dieser Welt. Also es ist ein Erbe, genau das, was wir uns wünschen. Versteht ihr? Wir wünschen uns, dass Dinge nicht aufhören. Wenn ich gestern am Strand war, ich wünsche mir, dass diese 28 Grad nie aufhören. Ich wünsche mir, dass das nie aufhört, dass meine Kinder da spielen und ich da liege und in der Sonne brate. Und ich wünsche mir, dass das nie aufhört, dass ich gesund bin. Und ich wünsche mir, dass es nie aufhört, dass ich glücklich bin und dass diese Situation genauso bleibt, wie sie ist gerade. Kennt ihr diese Zeiten, wo es wirklich gut läuft? Und wir wünschen uns das. Aber in dieser Welt wird das alles aufhören. Wir können da uns irgendwie vor verstecken, aber es wird trotzdem kommen und wir wissen das. Und dann schreibt Petrus, aber es gibt eine neue Welt. Da wartet ein Erbe. Ein Erbe ist wieder ein Bild, dass man zum Volk gehört, dass man Sohn ist, dass man Kind Gottes ist und dann hat man geerbt. Also wieder das mit dieser Identität verknüpft. Und er sagt, es ist da im Himmel für euch bereit und es wird nicht vergehen. Es wird nicht kaputt gehen. Es ist nichts, was seinen Wert verliert. Also das ist diese Ewigkeitsperspektive, die wir brauchen. Wir können von dieser Welt nicht erleben, was diese erwarten, was diese Welt nicht geben kann, sondern wir müssen es von einer neuen Welt erleben oder erwarten. Und wir Christen haben da eigentlich einen ganz, ganz großen Vorteil. Du denkst vielleicht, ja, diese Ewigkeitsperspektive, die macht ja dann so weltfremd oder da muss ich immer irgendwo meditieren und irgendwie nur an die Ewigkeit denken oder sowas. Nein, sondern die Ewigkeitsperspektive führt eigentlich zu einer Stabilität in dieser diesseitigen, in diesem diesseitigen Leben. Ich vergleiche das mit zwei Gläsern. Schau mal, wir Christen sind grundsätzlich erfüllt, wenn wir unsere Hoffnung in Jesus haben, wenn wir unsere Hoffnung auf Jesus setzen, auf ein neues Leben in Jesus, wenn wir Glaube, Geborgenheit, Hoffnung, Liebe und Freude nicht von den Umständen nur erwarten, sondern schon in Jesus haben, dann haben wir einen Wasserstandspegel, der lässt sich niemals nehmen. Der ist wie so ein fester Bereich in unserem Lebensglas. Versteht ihr? Das ist so eine feste Erfüllung. Und dann kommt das obendrauf noch der irdische Segen. Ja, aber was ist, wenn der irdische Segen irgendwann, das sind diese roten Pfeile, wieder geht? Wenn der wieder weg ist, dann ist unser Leben niemals leer. Es ist niemals leer, weil wir setzen unsere Hoffnung nicht auf dieses Leben, sondern auf das Leben in Ewigkeit. Und das führt dazu, dass egal was uns passiert, natürlich zieht das manchmal runter, natürlich müssen wir daran knabbern und beißen und sagen, Gott, was ist das jetzt? Aber wir haben eine Grundlage, wir haben einen Grundwasserpegel, den kann uns niemand nehmen. Und das ist diese Hoffnung, diese Geborgenheit, von der Petrus hier auch schreibt, diese Glaubensbewahrung, diese Liebe, die wir zu Jesus haben, schreibt er auch in den Versen, und diese Freude, auf die wir gleich noch kommen werden. Jesus will unsere Sehnsüchte schon hier erfüllen. Und das bewahrt uns davor, die Gegenwart zu überfordern. Joachim Bär sagt, das Wissen um eine hoffnungsvolle Zukunft bewahrt mich auch davor, die Gegenwart zu überfordern und alle Befriedigung im Diesseits zu suchen und um jeden Preis dem Leid auf dieser Welt aus dem Weg zu gehen. Und noch ein Theologe sagt, Hans-Joachim Eckstein, im Gegensatz zu manchem Vorurteil macht eine echte und lebendige Hoffnung weder diesseits flüchtig, noch todessüchtig, sondern lebenstüchtig. Und das glaube ich. Unsere lebendige Hoffnung führt dazu, dass wir realistisch mit dieser Welt umgehen können, dass wir realistisch mit unserem Leben umgehen können, dass wir zufrieden sein können, dass wir nicht egoistisch leben müssen und versuchen müssen, alles Mögliche zu gewinnen auf dieser Welt und alles Mögliche zu optimieren und alles perfekt zu machen, sondern dass wir sagen können, Moment, hey, da wartet ja noch was anderes auf mich. Ich kann ein Stück entspannt sein. Gott hat mich begabt, Gott hat das und dies und jenes für mich vorgesehen, das andere nicht. Ich bin berufen in der Situation, in der ich bin. Und das darf ich annehmen, darin darf ich leben und das Perfekte brauche ich jetzt nicht zu produzieren und zu... sondern ich habe das in Ewigkeit. Ich brauche hier nicht alles perfekt machen, sondern ich darf zufrieden und auch ein Stück entspannt in dieser Welt leben und mich getragen wissen und in dem Diesseits nicht so viel reinsetzen, nicht so viel erwarten. Die christliche Hoffnung auf die perfekte Welt in Ewigkeit lässt uns realistischer mit der unperfekten Welt in der Gegenwart umgehen. Und deswegen glaube ich, wir brauchen unbedingt diese Perspektive. Schauen wir doch mal in unser Umfeld. Wisst ihr, seitdem so ein bisschen mehr Krisen in dieser Welt kommen, seitdem es nicht mehr so easy läuft wie noch vor einigen Jahren, eigentlich lief es ja nie immer alles easy in unserem Leben, wenn wir ehrlich sind, habe ich den Eindruck, die Negativität nimmt enorm zu. Also wir sind ja schon eh so ein Meckervolk, ja, wir haben ja die Meckeritis als Volkskrankheit, aber es wird so negativ, ja, alles um uns herum ist so negativ. Es ist ja nicht nur so, dass jetzt 80-jährige Nachbarn von uns oder so, dass die so ein bisschen negativ sind, sondern 18-Jährige sind heute schon perspektivlos. Die sagen, ich weiß nicht, was ich vom Leben erwarten soll. Wird ja alles schlechter, ich kann mir eh nicht mehr alles das leisten, was meine Eltern leisten konnten. Also es wird immer, immer lebensunlustiger, es wird immer unfröhlicher, es wird immer weniger Perspektive. Man hat immer weniger Erwartungen. Ich finde es krass, wie negativ Menschen um mich herum teilweise sind. Vielleicht erlebst du das auf der Arbeit. Viel Zynismus, viel Unsicherheit auch, vielleicht viel Angst auch. Und all diese Dinge resultieren daraus, dass wir merken, in dieser Welt stimmt irgendwas nicht. Sie kann uns nicht das bieten und wir können sie auch niemals perfekt machen. Es gibt ja immer neue Bestrebungen, die perfekte Welt irgendwie herzustellen und das wird niemals werden. Die Welt vergeht und am Ende ist die Frage, wo verbringe ich meine Ewigkeit? In der neuen Welt oder ohne Gott? Und diese Entscheidung müssen wir hier schon treffen. Und ich glaube, wenn wir diese neue Hoffnung haben, dann führt das zu einer Freude, einer unsagbaren Freude, die uns durch diese schwere Zeit auch durchtragen kann. Und das ist mein letzter Punkt in dieser Predigt. Ich möchte über zwei Verse sprechen, die auch wieder versteckt sind in diesem ersten Kapitel. Und das ist auffällig, dass zweimal das gleiche Wort hier vorkommt und dass Petrus allen Ernstes schreibt an diese Menschen, an diese Christen, die verfolgt werden, die unterdrückt werden, die schwierige Zeiten durchmachen, sagt er, darüber freut ihr euch. Oder wörtlich, darin jubelt ihr in diesen Zeiten. Und dann schreibt er in Vers 8 nochmal, und ihr jubelt in unsagbarer, von Herrlichkeit erfüllter Freude. Das ist wieder diese Herrlichkeit, diese neue Welt, diese Hoffnung. Und wisst ihr, was jubeln bedeutet? Also, ich habe es nachgelesen. Jubeln bedeutet überschwängliche Freude. Wisst ihr, wann ich das letzte Mal gejubelt habe? Bei dem eigentlichen Finale. Ja, wisst ihr, was ich meine? Bei dem Viertelfinale, was ja eigentlich schon unser Finale war, ja? Mann, haben wir da geschwitzt auf dem Sofa, ne? Dieses ganze Zeit 1-0 für Spanien. Und dann, meine Frau brachte unsere Kleinste ins Bett und sagte, seid nicht so laut. Aber dann kam die 89. Minute, ne? Und ihr kennt mich, ich bin relativ emotional. Mein Sohn und meine Tochter und Manoas Kumpel, die saßen da auf dem Sofa. Und es war diese 89. Minute und plötzlich ist dieser Ball im Strafraum, ja, und Florian Wirtz, ein deutscher Spieler, der schießt auf einmal irgendwie so ein Tor und ich bin auf den Boden gerutscht, ja, ich habe wirklich geschrien und Nessie sagt, Mattea kann so nicht einschlafen, aber ich habe gejubelt, es ging einfach nicht anders, es ging nicht anders, ne, und danach ging es dann leider nicht so gut aus, aber gut, dass ich meine Hoffnung in was anderem habe, ne, habe ich dann wieder gedacht. Aber das ist Jubeln, das ist überschwängliche Freude. Da habe ich wieder so gemerkt, ja, und wir sind uns in die Arme gefallen und auf dem Sofa gesprungen und da nur wegen dem Tor, ja, wie bescheuert eigentlich. Aber wisst ihr, das ist das Wort, was Petrus hier verwendet. Das ist doch krass, oder? Das soll uns Christen auszeichnen, dass wir jubeln über den Sieg am Kreuz, dass wir jubeln über diese neue Hoffnung, die wir im Evangelium haben, weil Jesus uns errettet hat, weil er eine neue Perspektive gegeben hat, weil er alles in seiner Hand hält, weil er genau weiß, was das Beste für uns ist, weil er uns niemals im Stich lässt, weil er dich bewahrt bis in Ewigkeit. Und am Ende unseres Kapitels steht dann dieses, und damit ihr euer Ziel, euer Rettung erreicht, die Errettung eurer Seelen. Das ist das Ziel. Das ist das, worauf wir fröhlich schauen können. Das ist darüber, wir uns freuen können. Und wisst ihr was? Hey, deswegen lasst uns jubeln, lasst uns lernen, wieder uns zu freuen. Ich will nicht so negativ sein wie mein Umfeld. Und immer dieses Gemeckere über die schlimmste Politik, die wir seit jeher hatten und die davor aber irgendwie auch schon und die davor weiß ich auch nicht mehr. Aber es ist immer irgendwie alles negativ. Wenn die Menschen uns sehen, sehen sie Freude in dieser Zeit, die wir sind, in der wir leben. Sehen sie eine neue Perspektive. Sehen sie, die haben irgendwie eine Freude, die haben eine Grundzufriedenheit, die haben eine Entspanntheit, die will ich auch haben. Die sind nicht abhängig von der Politik, von der Welt, von den Umständen. Und ich lese im ersten Petrusbrief nirgendwo, dass Petrus schreibt, ihr lieben Christen, fangt an mitzumeckern, fangt an mit euch zu beschweren, fangt an euch zu wehren, das kann doch nicht so weitergehen. Die Römer und Griechen und die ganze Regierung, die darf euch nicht so behandeln. So sollt ihr nicht leben und das sollt ihr nicht tun. Und das erlebe ich aber in unserer Zeit gerade, dass Christen anfangen, so ein bisschen auch wütend zu werden. Ich denke mir, habt ihr den ersten Petrusbrief gelesen? Was ist das, was wir tun sollen? Wir sollen fröhlich leben. Wir sollen gutes Vorbild sein. Wir werden das alles noch anschauen. Lest diesen Brief durch und ihr merkt, das ist eine krasse Perspektive, die wir Christen einnehmen sollen. Wir sollen andersartig leben, fröhlich leben, freudig leben, weil wir eine andere Perspektive haben. Wisst ihr, die Hoffnung auf eine perfekte Welt lässt uns freudig in einer kaputten Welt leben. Das Geheimnis von uns Christen ist nicht, dass bei uns alles besser läuft, sondern dass wir besser damit klarkommen. Das ist das Geheimnis unseres Glaubens. Und das macht einen Unterschied in dieser Welt. Weißt du, viele Leute, die, durch schwere Zeiten gegangen sind, die trotzdem dran geblieben sind, zum Beispiel an wissenschaftlichen Erfindungen, zum Beispiel daran, das Sklaventum abzuschaffen, zum Beispiel daran, soziale Institutionen zu gründen. Viele dieser Menschen waren Christen, sie hatten eine lebendige Hoffnung. Und sie sind durch schwere Zeiten gegangen, weil sie wussten, Gott hat eine Berufung für mich und das, was mir jetzt hier an Widerständen, an Repressalien begegnet, das ist es, es ist egal. Es ist wertvoll, was ich für Gott in dieser Zeit tue, wird ewige Früchte haben und ich werde bei ihm sein und da wird das perfekte Leben sein. Nicht, ich muss mich nicht hier um mein perfektes Leben drehen und kümmern und gucken, dass immer alles perfekt läuft, sondern ich habe eine größere Perspektive. Viele dieser Menschen waren Christen, die so diese Welt verändert haben. Und deswegen glaube ich auch, wir sind als Christen nicht aufgerufen, diese Welt jetzt zu verändern, sondern durch die Perspektive der Ewigkeit und dadurch, dass wir einfach in unserer Berufung leben, wird sich etwas verändern. In deinem Leben, in deinem Umfeld. Und so sagt es auch mal C.S. Lewis, erst als die meisten Christen aufgehört haben, an die andere Welt zu denken, sind sie in dieser Welt so wirkungslos geworden. Puh. Da musste ich über mich nachdenken, sagen, Gott, habe ich diese Perspektive? Ziele ich auf den Himmel, so bekommt man die Erde als Zugabe, sagt er. Zielt man auf die Erde, so bekommt man keines von den beiden. Und der kroatische Theologe Peter Kuzmik sagte einmal, Hoffnung ist die Fähigkeit, die Musik der Zukunft zu hören und Glaube ist der Mut, in der Gegenwart danach zu tanzen. Hey, das ist das, was ich mir für uns wünsche. Das ist die Perspektive Ewigkeit. Und ich weiß nicht, ob es dir schwerfällt, weil du dir denkst, was ist genau eigentlich jetzt im Himmel dieses Erbe und was erwartet mich da? Und ich wollte gar nicht Ewigkeit in Hafen spielen und auf einer Wolke sitzen. Und das wird uns ja dann manchmal so lästerlich vorgeworfen. Ja, also ich habe gar keinen Bock auf den Himmel. Aber wisst ihr, da hat C.S. Lewis auch ganz klare Worte zu. Und weil er das so gut formuliert, werde ich es einfach vorlesen und es ist großartig. Er sagt, lassen wir uns nicht von diesen Spaßvögeln irre machen, die die christliche Hoffnung auf den Himmel ins Lächerliche ziehen wollen, indem sie sagen, sie hätten keine Lust, bis in alle Ewigkeit Harfe zu spielen. Die passende Antwort an solche Leute lautet, wer Bücher, die für Erwachsene geschrieben sind, nicht verstehen kann, der soll auch nicht darüber reden. Gut, aber jetzt erklärt er noch mehr dazu. Er sagt, die biblische Bildersprache, Hafen, Kron, Gold, ist natürlich ein rein symbolischer Versuch, das Unaussprechliche auszusprechen. Musikinstrumente werden deshalb erwähnt, weil für viele, wenn auch nicht für alle Menschen, Musik die Sache im gegenwärtigen Leben ist, die sie am stärksten an einen Freudenrausch und an die Unendlichkeit denken lässt. Von Kron ist die Rede, um anzudeuten, dass diejenigen, die in Ewigkeit Gemeinschaft mit Gott haben werden, auch seine Herrlichkeit und Macht und Freude mit ihm teilen. Gold wird erwähnt, um von der Zeitlosigkeit und der Kostbarkeit des Himmels zu sprechen. Wer diese Symbole buchstäblich auffasst und wird wohl auch die Aufforderung Christi an uns wie die Tauben zu sein, so verstehen, dass wir Eier legen sollten. So, er bringt es auf den Punkt, Leute. Das sind Bilder in der Bibel. Es sind Bilder, weil eine unaussprechliche Welt auf uns wartet. Und warum zeigt Gott uns nicht genau, wie es da aussieht? Warum erklärt er uns nicht genau, wie es da läuft? Ja, vielleicht wollen wir dann auch, weil wir es einfach nicht fassen können, weil wir es nicht verstehen können. Und weil wir dann vielleicht wirklich weltflüchtig werden. Das sollen wir auch nicht. Wir sind in diese Welt gestellt. Aber wir dürfen wissen, wenn Gott schon diese Welt so wunderbar gemacht hat, dann wird seine neue Welt nur noch viel besser sein. Ich möchte zu den Anwendungsfragen kommen. Und dich einfach fragen, hey, ganz, ganz ehrlich, wie stark diesseits orientiert bist du zurzeit? Weißt du, es geht nicht darum, dass wir Dinge genießen dürfen in diesem Leben, dass wir auch Dinge planen müssen, dass wir uns um Dinge kümmern müssen. Es geht mehr so um unser Mindset, um unsere Einstellung, um unser Glaubensleben, vielleicht auch um unser Gebetsleben. Wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Ich bete häufig sehr diesseits orientiert. Herr, schenk, dass der Tag morgen gut wird und dass meine Kinder heute gut schlafen und dass morgen ich alle meine Arbeit schaffe und dass wir alle morgen gesund sind. Und so. Ja, aber wisst ihr, was das macht? Du darfst für all das beten. Aber wenn ich nur so bete, wo schenkt mir Gott eine Perspektive der Ewigkeit? Vielleicht muss ich mir wieder danken für diese Hoffnung in mein Gebetsleben reinholen, damit sie meine Situation erleuchtet, die ich im Leben habe, auch ein Stück entspannter leben lässt, mit Hoffnung und Glaube. Und vielleicht richtest du deinen Blick und deine Themen, dein Beschäftigung in deinem Alltag auch viel zu sehr auf das Negative. Richte deinen Blick jetzt gleich, wenn wir in der Lobpreiszeit gehen, auf diesen Sieg. Wir werden von dem Sieg singen, wir werden von der Ewigkeit singen, wir werden von dieser Hoffnung singen. Und das ist dieser Moment, wo wir wirklich alles andere mal ausblenden können und einfach feiern können, was Jesus für uns getan hat. Hey, sind so Momente, die genieße ich hier. Und deswegen ist Lobpreis für uns auch was, wo wir raussingen, wo wir freudig singen. Nicht immer, müssen wir nicht. Wir dürfen auch klagen. Wir dürfen auch einfach mal ruhig sein, über Dinge nachdenken. Aber ich will auch freudig über diese Perspektive singen. Und wenn du mit Jesus noch nicht unterwegs bist und diese Hoffnung noch nicht so richtig in deinem Herzen hast, dann möchte ich dich fragen, willst du deine eine Karte deines Lebens wirklich auf dieses vergängliche Leben setzen? Willst du wirklich diese Perspektive, was nach dem Tod kommt, ausblenden? Tu es nicht, sondern wähle Jesus Christus. Gib ihm dein Leben, vertrau ihm dein Herz an, fang an, den ersten Glaubensschritt zu gehen. Lies in der Bibel, frag uns, komm zu uns, lass für dich beten, lad Jesus in dein Leben ein und dann bekommst du ein neues Leben. Du wirst wiedergeboren. Das ist dieses Bild, du wirst Kind Gottes. Dazu musst du nur Jesus Christus dein Leben geben, um Vergebung der Sünden beten und Jesus wird einziehen und er wird dein Leben neu machen. Stück für Stück ergibt er eine neue Identität, eine neue Grundlage, den Glauben und eine neue Hoffnung auf die Ewigkeit. Und das ist mein Fazit. Dieser Blick auf Jesus und die neue Welt lässt uns glücklich, fröhlich durch diese kaputte Welt gehen. Und wisst ihr was, das wünsche ich mir sehr. Dafür möchte ich beten, dass wir eine positive Ausstrahlung haben und dass Menschen das an uns sehen. Lasst uns aufstehen und ich bete zum Abschluss. Und dann singen wir, der Sieg gehört dir allein und Ewigkeit. Herr Jesus, du bist wirklich auferstanden. Du hast den Tod überwunden, du hast gesiegt am Kreuz. Und du bist nicht im Grab geblieben, sondern du bist in Ewigkeit und dort wartest du auf uns. Und wir dürfen jetzt schon getragen werden durch Freude, Liebe und Hoffnung. Und dieser Glaube soll wirklich fest sein in uns. Und ich bete für einen starken Glauben, für jede Person jetzt hier in diesem Raum oder auch im Livestream, dessen Situation gerade nicht so einfach ist. Und der oder die sich fragt, was soll das gerade? Warum muss ich da durch? Ich bete, dass du den Glauben stärkst, Herr, dass du uns bewahrst, dass du diese Person bewahrst und neue Perspektive gibst, neue Hoffnung schenkst und dieser Person jetzt wirklich zusprichst, ich habe alles im Griff, ich weiß, was das Beste ist für dich. Ich bete so sehr, dass du uns mutig machst, mutig zu glauben, mutig zu, ja, uns zu freuen, egal wie negativ um uns herum diese Welt wird und ist. So wollen wir entspannt in deiner Liebe leben. Ich danke dir, Jesus, für diese Perspektive und wir wollen jetzt gemeinsam singen. Wenn ich nichts anderes als Kampf sehe, kannst du den Sieg sehen. Wenn ich vor mir nur einen Berg sehe, siehst du ihn schon versetzt, Herr. Das wollen wir glauben, das wollen wir jetzt im Glauben gemeinsam singen. Denn dir gehört der Sieg allein. Jesus, wir lieben dich, wir beten dich an und wir danken dir für diese Hoffnung, die du in unser Herz schenkst. Amen.